Ausgangs Wort, die bekannte Stelle in Kolosser 2, Vers 16 und 17. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist Christi. Stelle, die unser Bruder vorgelesen hat, eigenartig. Wer hat euch bezaubert, die ihr Galater, die ihr unter Gesetz sein wollt? Und was mir während dem Gebet ganz neu aufleuchtete, in dem Zusammenhang, wenn dann Paulus fragt oder feststellt, im Geiste habt ihr angefangen, ja, wollt ihr es im Fleisch vollenden? Ja, was versteht Paulus jetzt in dem Zusammenhang unter Fleisch? Die ganze Gesetzeseinstellung. Ist das richtig? Natürlich ist das richtig. Aber sonst verstehen wir unter Fleisch Fleisch, ne? Und unter fleischlich fleischlich. Ne? Ja.
Der ganze Kosmos ist ja fleischlich oder Fleisch.
Ja, wenn sogar das Gesetz als Fleisch bezeichnet wird, als ja, vom Geiste Gottes beurteilt, ist das Gesetz fleischlich, vom Geiste Gottes beurteilt. Dazu nur einige Bibelstellen hier, damit wir mit Paulus hundertprozentig einig gehen können, wenn er so etwas schreibt. Wir suchen zuerst eine Stelle im Hebräerbrief. Also unser Thema heute Abend heißt: Wir die wir unter Gnade stehen und glauben ohne Gesetz und ohne Werke nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das nur dem Apostel Paulus anvertraut worden ist. Ein Wort im Hebräerbrief, von welchem ich überzeugt bin, dass kein anderer den schreiben konnte als Paulus, Hebräer 7 vorerst. Vers 15. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn nach der Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, also als anstelle von Aaron und Levi, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist. Was steht da? Wieder. Und was für ein Gesetz ist da gemeint? Gar keine Frage. Das Gesetz vom Sinai. Der es nicht nach dem Gesetz eines Fleischlichen, hier unter Anmerkung D, schreiben die dann Fleischernen. Ne? Also direkt eines Fleischernen Gebotes. Ne? Geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks, dem Herrn Jesus. Denn da ist eine Abschaffung des vorangehenden Gebots. Was steht da? Was steht da? Haben wir das mal schon ernst genommen? Eine Abschaffung. Da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit willen. Das sind ja Donnerschläge, Blitz und Donnerschläge. Wir haben sicher Verständnis mit den Juden, je mehr sie eiferer für das Gesetz waren. Ja. Dass ein solcher Herold, ein solcher Verkündiger, nicht mehr auf Wert ist auf dem Erdboden, dass der Erdboden ihn trägt. Das war auch der Fall. Seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen. Und inwiefern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene, die Priester nach der Weise Aarons und Levis, sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit Eidschwur durch den, der zu ihm sprach: Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Insofern ist Jesus eines besseren Bundes, und jetzt das wunderbare Wort, Bürger geworden. Ja. Wir haben eine Kassette. Der Bürger. Ergreifend. So. Hier. Fleischernes, fleischlichen Gebots. Epheser 2 noch, als weiteren Zeugen. Vers 13. Jetzt aber in Christo Jesu seid ihr, die ihr einst fern waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umfriedigung. Also Umzäunung, da meint man, da steht ein Gartenhag zwischen zwei Bauern vor uns. Nein, bei Salomo war an der Stelle, wo bei Mose der Scheidevorhang hing, zwischen Heiligtum und Allerheiligstem, eine Mauer. Mit einer Ölbaumtür und ein Vorhang. Um was es hier geht, so dass der Vorhang zerrissen wurde, von oben an bis unten aus, nicht? Im Moment, da Jesus den Geist aufgab und verschied. Ja. Wissen wir. Und jetzt, was ist mit der Mauer bei Salomo? Ja. Eine Mauer muss abgebrochen werden. Ja. Paulus den Petrus in den Senkel stellt, als der geheuchelt hat unter den Nationen. Petrus, wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, einfach wieder aufbaue, mir nicht, dir nicht, dann stelle ich mich selber als Übertreter dar. Und dann heißt es, und Paulus und Petrus hat dadurch, ja, wir wissen ja, es war so, da unter den Nationen, da waren viele, viele Gläubige, die nicht aus Israel waren, Unbeschnittene. Christus durch die Verkündigung des Paulus gläubig geworden. Und jetzt kommt Petrus mit einigen Freunden. Und jetzt haben sie die Freiheit, auch Petrus die Freimütigkeit, um mit denen zu essen. Er hat ja erlebt, mit Petrus, was Gott gereinigt hat, achte du nicht für unrein. Gell? Also vollständig. Jetzt kaum sitzen die da mit den unbeschnittenen Heiden ja, am Tischgemeinschaft. Auf einmal sagt einer, du Petrus, da kommen einige von Jakobus von Jerusalem. Nicht? Und was geschieht? Der Petrus schleunigt auf und seine Mitarbeiter auch und gehen da von der Tafel weg. Darf Paulus dann sagen, er sei ein Heuchler. Nicht? Und seine Heuchelei habe noch die Mitarbeiter mit Christen. Jetzt verstehen wir. Indem er sich an die Tischgemeinschaft flog, mit denen aus der Vorhaut, da hat er die Zwischenwand, die das Gesetz aufrichtet zwischen den allen Nationen und Israel, abgebrochen. Ja, und jetzt hat er sie wieder aufgebaut. Dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Also, und jetzt Epheser 2, was jetzt kommt. Und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umfriedigung, der Ummauerung, der Mauern des Tempels, die Zwischenwand, nachdem er in seinem Fleische, jetzt Achtung, die Feindschaft, Komma, das Gesetz der Gebote in Satzungen. Worin besteht die Feindschaft hier? Im Gesetz der Gebote in Satzungen. Wurde durch das Gesetz der Gebote in Satzungen wurde eine Feindschaft aufgerichtet, eine Feindschaft gesetzt zwischen Israel einerseits und allen unbeschnittenen Nationen andererseits. Und was ist auf Golgatha geschehen? Nicht nur der Vorhang zerrissen, sondern die Zwischenwand abgebrochen, nämlich die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen abgebrochen. Nein, die Zwischenwand abgebrochen, weil es die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen darstellt, hinweggetan hatte. Also die Feindschaft zwischen Israel und den Nationen, bestehend aus dem Gesetz der Gebote in Satzungen, hat Gott auf Golgatha weggetan. Abgebrochen, weggetan. Unwirksam gemacht. Auf dass er die zwei. Also, bleiben wir da im Bild. Der Scheidevorhang, ja, der scheidet. Und jede Scheidung ist eine negative Sache. Jede Scheidung. Ist eine Ehescheidung auch eine negative Sache? Und jede Scheidung. Und nicht zu verwechseln mit Unterscheidung. Jede Scheidung, Feindschaft. Das Gebot, das Gesetz der Gebote in Satzungen, und das griechische Wort Satzungen heißt Dogmata, Dogmen. Und die vier oder fünf Stücke, die die Brüder, die Apostel in Jerusalem, wunderbarerweise haben die dann auf Anfrage des Paulus durch eine Abordnung nach Jerusalem, ob denn wirklich die Gläubigen aus den Nationen, aus den Unbeschnittenen, das ganze Gesetz vom Sinai jetzt halten müssen, dann muss ich sagen, dann haben die gesagt, beschlossen, nein, nur, und jetzt griechisch, nur diese 4 oder 5 Dogmen haben sie zu halten. So. Und dem Paulus ist hier wieder das Kristallklare gegeben, auch diese 4 oder 5 Dogmen existieren für uns nicht mehr. Abgebrochen, weggetan. Auf dass er die 2 Frieden stiftend. Also, der Scheidevorhang stellt die Feindschaft dar, das Gesetz der Gebote in Satzung, und eine Mauer dann erst recht. Ein Vorhang muss zerrissen werden, wenn das, was er darstellt, nicht mehr gilt, und eine Mauer muss abgebrochen werden, wenn sie nicht mehr.
Ezekiel 20, interessanterweise.
Bitte?
In Ezekiel 39, Vers 20.
Aha.
Jede Mauer wird zu Boden fallen. Mhm. Am Ende.
Jawohl. Ja. Jawohl. Danke. Reine Ergänzung. Aber auf das er die 2, wenn nun hier Scheidevorhang und Zwischenmauer, Scheide zwischen Heiligtum und Allerheiligtum. Und wir noch sehen dürfen, dass das nicht nur ist Heiligtum Seele und Allerheiligstes Geist, wie die Hütte den Leib darstellt, den Vorhof, den heiligen Wandel im Glauben, sondern auch noch das große Geheimnis zwischen Mann und Weib. Zwischen Mann und Weib. Das Allerheiligste stellt das Männliche dar und das Heiligtum das Weibliche. Wie fängt es denn an in unserer Bibel? Lasst uns nicht Menschen machen, sondern lasst uns Adam Einzahl machen. Also wir müssen übersetzen, lasst uns den Menschen machen und nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich. Aha. Aha. Also von Anfang an war keine Zweiheit da, also etwas Scheidendes. Da ist ein Mann und da ist ein Weib. Ne? Sondern da war auch mal kein Scheidevorhang und nichts. Die waren, das Männliche und Weibliche war wie in Gott selbst ineinander verwoben. Eins. Ja. So. Also. Und im Allerheiligsten, das Männliche, das sind wieder wir dargestellt. Und im Heiligtum das Weibliche. Ja. Das Empfangende. Ja. Und jetzt dürfen wir ganz intim werden. Was nun in Bezug auf Mann und Weib? Paulus schreibt, dieses Geheimnis zwischen Mann und Weib ist groß. Ich aber beziehe es auf Christus, Mann, und seine Versammlung, die Ekklesia, als Weib. Auf unser, das ist die höchste Ebene der geistlichen Bedeutung, Mann und Weib. Ja. Und nun, Heiligtum, Scheidevorhang, der Vorhang, welcher ist sein Fleisch, gemeint ist, stellt den Fleisch des Leib Jesu dar. Ja. Welchen er dem Fleisch nach unter Gesetz gestellt, genau, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wie wir, äußerlich. Und jetzt, was nun beim Mann für sich, auf sich gestellt, die Vorhaut ist, ist durch den Scheidevorhang dargestellt. Und was beim Weib das Hymen ist, das ist durch den Vorhang dargestellt. Jetzt begreifen wir von Weitem, was das bedeuten kann, ne? Wenn der Vorhang fallen muss, ne? Weg. Ne? Und tatsächlich hat Gott dem Mose auf dem Berge ein Modell der Stiftshütte gezeigt, ohne Scheidevorhang. Da heißt es, sieh zu, genau das du machst nach dem Modell, auf das, heißt zweimal, auf dass das Ganze ein Raum sei. Nicht heilig, da gab es kein Allerheiligstes und Heiligtum. Sofort ist wieder klar, wie das stimmt, wenn Paulus schreibt, das eigenartige Wort, dass die Aussprüche Gottes sind schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dann sagt, haut durch, haut durch, haut durch, bis es scheidet Seele und Geist. Ja bitte, Seele und Geist, die waren doch einmal wunderbar eine Einheit mit dem Leib. Etwas Wunderbares, nicht? Also sehen wir, Scheidung zwischen Seele und Geist ist ein Gerichtsakt Gottes, der nötig ist, weil wir Gläubigen vorerst ja fleischlich sind, in seelisch und fleischlich in der Gesinnung und der Beurteilung von allem. Wir können nichts geistlich beurteilen. Und jetzt muss das Wort, müssen die Aussprüche Gottes zuerst einmal bei uns Klarheit schaffen, unbarmherzig, was sind die Dinge des Geistes, was ist geistlich und was sind die Dinge der Seele. Und wie lange dauert dieses messerscharfe Durchhauen zwischen Seele und Geist? Ah ja, bis der Vorhang fällt, bis die Mauer abgebrochen wird, das heißt, solange wir in dieser Hütte leben. Im Moment, wo der Herr Jesus eben stirbt am Kreuz, ne, da ist der Scheitervorhang weg. Im gleichen Augenblick. Und die Mauer abgerissen. Dann ist alles wieder ein. Da ist nicht mehr Mann und Weib nebeneinander, sondern dass das Ganze jetzt fließt ineinander. Ne. Ist ein Guss. Ganz wunderbare Dinge. Ne. Also, und jetzt sind wir schon am Anfang unserer Betrachtung, ja, und unseres Thema, das heißt, wir wissen, Paulus, dass das Gesetz jetzt, jetzt das Gegenteil von dem, was wir bis jetzt betrachtet haben, dass das Gesetz geistlich ist, wissen wir. Ich aber, fährt er weiter, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ja, was gilt es? Wer sich unter den Gläubigen noch unter Gesetz stellt und wie die Galater, ne, der endet das, was Gott mit ihm im Geist begonnen hat, im Fleisch. Ne, und hält sich an fleischerne Gebote, und die weggetan werden, die veraltet sind und so weiter und so weiter. Ja. Aha. Hier gilt, jedes an seiner Stelle, zu seiner Zeit, sowohl als auch, aber nicht so, dass jetzt auf einmal eins das andere erträgt. Paulus in Galater 5, soweit ihr vom Geiste geleitet seid, seid ihr nicht unter Gesetz. Aha. Jeder gläubige Mensch möchte gern vom Geiste geleitet sein. Das dürfen wir jedem Gotteskind zugestehen. Die grundsätzliche Haltung. Ja. Und nun, insoweit ich mich noch, also weil ich so belehrt werde in der Versammlung, ne, ich unter Gesetz gestellt werde durch die Predigt, der ich da zuhöre, oder mich selber drunter stelle, genauso weit bin ich nicht vom Geist geleitet. Ja. Also meine Entweder-Oder gilt hier. Wenn Abraham aufgrund von Gesetzeswerten die Erbschaft die Verheißung der Erbschaft bekommen hätte. Also die Erbschaft durch Gesetz dann nicht mehr nach Verheißung. Also wieder Verheißung Gottes sind Geschenke Gottes ohne jede Bedingung in Bezug auf die Erfüllung. Indem wir die Verheißung, die Gott gibt, einfach wie Abraham 100% von ganzem Herzen glauben, die unmöglichen Zusagen glauben, sind wir im gleichen Augenblick Gottes Gerechtigkeit geworden. Ohne Werke, ohne Gesetz. Allein durch die Gnade Gottes und den Glauben. Was da steht, und jetzt wichtig, jetzt aber in Christo Jesu seid ihr, wer ihr, die Vorhaut nahe geworden. Ich weiß von einigen Brüdern, die haben hier in diesen Worten des Paulus immer wieder hinzugefügt, das ist ganz klar, wir können nur im Anschluss an Israel, wenn wir uns da an Israel anpassen, nicht, in den Genuss dieser Dinge kommen. Nein, absolut nicht. Dass Israel und die Juden gewaltige Vorteile haben gegenüber den Nationen, ist klar. Paulus zählt sie auf. Aber genau diese Vorteile achtet er, um Christum zu gewinnen, für Verlust und für Dreck. Begreifen wir, wenn wieder Steine fliegen. Ne? Genau diese Dinge zählt er auf. Verlust und Dreck. Denn in Christo gibt es die Stellung, in Christo wurde erst möglich, aufgrund von Golgatha, Tod und Lösegeld und Auferstehung, Lebendigmachung und Verherrlichung Jesu Christi. Und Paulus wieder 1000 Promille, das ist noch genauer als 100%. Klar. Der Kosmos, die ganze gegenwärtige Schöpfung, der Kosmos ist für mich gekreuzigt, existiert für mich nicht mehr, und ich bin gegenüber dem Kosmos gekreuzigt. Ich existiere für den Kosmos nicht mehr. Er fährt weiter, entsprechend sogar ihr Kolosser. Ihr benehmt euch ja noch, als lebtet ihr noch in diesem Kosmos. Das ist aber eine Zumutung, ne? Sinnet auf was? Was droben ist. Das heißt nicht hier auf das, was auf der Erde ist, sondern alles, was dieser vergänglichen Schöpfung angehört. Suche das, was droben ist, wo Christus ist. Denn unser Leben, das Neue, ist ja mit Christus verborgen in Gott. In der Unendlichkeit Gottes. In einem Licht, wo niemand zukommt, kein Engel und kein Mensch. Das ist das Evangelium, das sind Stücke des Evangeliums der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und deshalb kann er glückselig sein, auch wenn er jetzt in seine Schöpfung hineinguckt, wo alles gottlos und gesetzlos und teuflisch und dämonisch und dämonisiert ist. Ne?
Vers 17. Ein vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig, um die Verheißungen aufzuheben.
Ja, gut. Wieder, gerade ein Erbschafts noch.
Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist,
die Erbschaft, die Gott dem Abraham zugesagt hat. Ich bin dein Erbe.
Ja. So nicht mehr aus Verheißung. Den Abraham, aber hat Gott sie durch Verheißung gegeben.
Was? Geschenkt. Die Erbschaft. Gott hat ihm gesagt, ich bin dein großer, starker Schild und dein Erbteil. Also den ganzen Besitz, den Unendlichen, den Gott besitzt, das hat Gott Abraham eingesetzt als Erbe. Und zwar mit Gesetz, allein durch Verheißung geschenkt. Geschenkt. Ohne Bedingung, sonst ist Geschenk kein Geschenk mehr und Gnade nicht mehr Gnade. So. Oder ist da noch etwas zu
und
fragen? Auch. Ja, bitte.
Und auch denen, die das glauben.
Ja. Natürlich, so. Abraham, Isaac, Jakob, alles Erben, aber nur die des Glaubens Abrahams sind. Ne? Ja. Haben wir eben gelesen. Und jetzt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Und nun dürfen wir eine Reihe, ja, schöne Reihe, stattliche Reihe, Dinge ansehen, aus der ganzen Fülle des Wortes Gottes und vorerst des Gesetzes, wie wir erleben dürfen, wenn wir das Gesetz lesen. Das Gesetz lesen, jetzt nicht als ein Beschnittener dem Fleische nach, sondern als in Christo. Ruhend. In Christo ist uns alles geschenkt. Nach Golgatha. Golgatha bedeutet das Ende jeden Rechtsanspruchs irgendeines Geschöpfes an den Schöpfer. Wer hat denn den Heiligen Gottes ans Kreuz gebracht? Die Hure und Zöllner. Hohen Priester, Priester, Leviten, Gesetzeslehrer, Pharisäer und Sadduzäer. Also die Heiligsten nach dem Gesetz. Und das sind nur die Schattenrisse für die Fürstentümer und Gewalten in der unsichtbaren Welt, denen dieser einzig gezeugte Sohn Gottes im Wege war. Im Wege war. Und jetzt dürfen wir sagen, dass unser Gott, der, was das Gesetz betrifft, Anträge zu diesem Gesetz von heiligen Engeln geprüft und soweit genehmigt hat, als er es in sein Wort hat aufnehmen lassen. Hat er so genau geprüft, bis auf den Buchstaben und das Pünktchen daneben, Hebräisch und Griechisch. Auch in dieser Weise genau geprüft, dass kein Buchstabe von diesem Gesetz fallen muss und ein Pünktchen daneben fallen müsste. Wenn er die geistlichen Gotteswerte bezeugen möchte. Anders gesagt, im Gesetz vom Sinai und im ganzen Alten Testament vorerst, hat der Geist Gottes drüber gewacht, dass auch die unbarmherzigsten Flüche und Satzungen und Vorschriften und Gebote, ja, bis auf Buchstaben und Pünktchen, nach dem Geiste und der Weisheit, der verborgenen Weisheit Gottes beurteilt und dem Geiste beurteilt, die gleichen Buchstaben eines Tages, und zwar aufgrund von Golgatha. Der unbarmherzige Fluch ist im gleichen Augenblick, wo Jesus das Haupt neigt und verscheidet, verwandelt in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Der unbarmherzige Fluch. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Und das Gesetz ist noch unwiderruflicher als das Gesetz der Meder und Perser. Und Daniel in die Löwengrube musste, obwohl der König ihn schonen wollte. Nein, das Gesetz der Meder und Perser. Unwiderruflich. Und seine Freunde in Feuerofen, nichts zu machen. Also, und jetzt haben wir Golgatha, hängt ein Mann am Holz nach dem Gesetz und erlebt genau das maximal, was das Gesetz unbarmherzig nach dem Buchstaben festgestellt hat und gefordert hat. Und siehe da, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Jetzt hängt der Heilige Gottes da. Und in dem Augenblick hat Gott die Rechtsgrundlage geschaffen, dass rechtsgültig niemandem mehr und niemand etwas Böses zurechnen oder Übertretungen überhaupt noch zugerechnet werden dürfen. Liebe rechnet Böses nicht zu. Gott war in Christo uns versöhnend mit sich selber und den Kosmos versöhnend mit sich selber, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Gott selber allein. Aufgrund von Golgatha. Und so jeder Fluch. Christus hat alle Flüche auf sich bezogen. Also da ist unser Held Winkelried, der alle Speere auf sich bezogen hat, sodass die Eidgenossen da eindringen konnten, also ein schwacher, ganz schwacher Vergleich. Aber nun wissen wir, jeder Buchstabe des Gesetzes bleibt auf Grund von Golgatha, Fluch in Segen verwandelt, Tod in Leben, Finsternis in Licht und Sünde in Heiligkeit und wie die Dinge alle heißen werden. Und erst wenn wir jetzt das Alte Testament lesen, und Paulus schreibt da in Römer 3, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Bitte, ohne Gesetz. Null. Gottes Gerechtigkeit, aber wie fährt er weiter? Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, was heißt das? Das heißt, wir haben Gesetz und Propheten. Wir, die wir wissen jetzt, dass das Gesetz geistlich, die gleichen Buchstaben geistlich gelesen werden können, wo alles verwandelt ist in Herrlichkeit. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, erst dann haben wir auf dieser geistlichen Ebene Gesetz und Propheten Stück um Stück richtig gelesen, gottgemäß. Wenn das ganze Gesetz und die Propheten uns bezeugen, dass wir ohne sie, ohne Gesetz und Propheten, Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Erst dann haben wir richtig gelesen. Aber das ist eine Kunst, die fast niemand kann, ne? Vorerst. Aber so ist es. Beispiele. Kommen eine Reihe Beispiele. Wir wissen, der ganze Tempel mit allem drin, drum und dran, mit den Handlungen vom Äußersten bis zu Gott, dem Allerheiligsten, alles Dinge, Gegenstände, Bewegungen, Materialien, Farben, Formen, wo jedes einzelne wunderbarste göttliche Bedeutung hat, geistliche Bedeutung, da ist es nicht schwer, das anzunehmen. Wir denken, zum Glück kommen jetzt ein paar Stücke, die wir kennen, ja, erkennen sollen wir. Der Altar, da ist der Schlachtopferaltar im Vorhof, an dem hat Gott gar kein Wohlgefallen. Und das hat er nicht gewollt und hat er auch nicht gefordert, hat er nur genehmigt. Da fließt Blut, Fleisch wird geschlachtet und Feuer brennt, buchstäblich. Im Heiligtum ist dann schon der Rauchopferaltar, Räucheraltar, ja, schon mehr. Und im Allerheiligsten dann die Bundeslade, der allerheiligste Altar, mit der größten geistlichen Bedeutung. Aber bleiben wir beim Altar. Wir wissen ja, nach Matthäus 23, 18 stellt der Altar die Liebe dar und die Opfergabe die Gerichte. Ja. Die Opfergabe Gottes an die verlorene Welt ist sein Sohn, aber Jesus erklärt, der Altar ist größer als die Opfergabe. Ja. Die Liebe ist ja die größte von den drei bleibenden Werten, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und ohne Zweifel ist immer der Geber größer als die Gabe. Die Gabe Gottes heißt Jesus Christus als Opferlamm. Aber Gott ist noch größer, der diese Gabe einer verlorenen Welt gegeben hat. Der Altar stellt die Liebe dar und das auf dem Altar die Gerichte Gottes. Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, Feuer brennt. So, ich darf hier nicht stehen bleiben, nur wollen wir, was steht denn in 1. Korinther 10, Vers 18, aufschlagen?
Bitte Kassette wenden.
Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei? Oder dass ein Götzenbild etwas sei? Sondern, dass das, jetzt haben die Elberfelder hier hineingeschmuggelt, die Nationen opfern. Seht ihr da die viereckigen Klammern? Die Nationen. Was hat Paulus? Wie hat Paulus den Satz angefangen? Seht auf Israel nach dem Fleisch. Vers 20, sondern dass das, was sie opfern, Israel, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch und so weiter. Also, Altar sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Das gilt jetzt wieder nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz gilt alles buchstäblich. Und der Buchstabe des Gesetzes tötet nicht. steht geschrieben. Der Geist aber, geht's gleich weiter, macht was lebendig? Den sonst tötenden Buchstaben macht der Geist lebendig. Das ist so wunderbar. Deshalb, dass da ist die Bresche geschlagen, dass uns das Alte Testament noch wunderbar und lieber werden kann als das Neue Testament. Und da ist mir hundertprozentig ernst. Weil der neue Wein, vor dem warnt der Herr, nicht? Er ist ja der wahrhaftige Weinstock, der wird sich auf Weine verstehen. Nicht? Der ist explosiv, noch Vulgärungskräften, und da gilt also nicht in alte Schläuche und nicht geflickte Schläuche, sondern neue Schläuche, neue Gefäße. Das heißt, nur wo eine neue Schöpfung ist, kann das zum Segen erfasst werden, was im Neuen Testament verkündet wird. Und dann aber, wer aber vorher alten Wein genossen hat, der sagt, der ist noch besser, der ist noch milder. Das ist das Alte Testament. Ich darf hier nicht stehen bleiben, wir haben noch so viel vor uns. Also, das heißt jetzt, wer Schlachtopfer ist und in Jesus Christus hat Gott auf Golgatha sämtliche Schlachtopfer des Gesetzes nach dem Buchstaben und dem Fleische nach in seiner Person zusammengefasst. Er ist nicht nur Lamm, er ist auch Ziegenbock, er ist auch Stier, er ist wie die Opfertiere alle heißen. Das, in der Person Jesus sind alle die Opfer zusammengefasst. So. Also, wenn jetzt wir, wie Jesus uns empfiehlt, wer mein Fleisch ist, dann bin ich aber jetzt in Gemeinschaft mit was? In vollkommener Gemeinschaft mit der Liebe Gottes, mit dem Sohn der Liebe. Wer mein Fleisch ist, der hat Leben in sich selbst. Alter, jetzt dürfen wir eben das so geistlich verstehen. Weil wir ihn essen, ihn aufnehmen und er in uns wohnt und füllt, sind wir in unlösbarer Verbindung mit der Liebe Gottes. Und die ist ja auch ausgegossen in unser Herzen, die Liebe Gottes. Und der Geist Gottes ausgegossen in unser Herz. Also wir können so langsam den David, den Mann nach dem Herzen Gottes, immer besser verstehen lernen, wenn er seine Freude und seine Lust hat. Und dann sagt er wie? Bitte? An deinem Gesetz, oh Gott. Und was macht Jesus für einen Unterschied? Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Aber ist das ein Unterschied? Was sagt Jesus? Meine Gebote sind leicht. Und zwar, und prompt führt er die an, erstens, dass ihr dem glaubt, den er gesandt hatte, also ihm selber, Jesus. Und zweitens, dass ihr einander liebet. Das sind seine Gebote. Und in diesen beiden Geboten ist alles drin. Ohne Bedingung und ohne Fluch oder das etwas im Unterlassungsfall. Also, bitte, die Elberfelder haben, ja, es ist auch so, ja, lesen wir dann etwas im Alten Testament, dass die den Dämonen geopfert haben? Lesen wir so etwas? Ja, aber nicht nur einmal, sondern sehr oft, durch das ganze Alte Testament.
Habt ihr denn mir?
Also habt denn ihr mir 40 Jahre lang geopfert in der Wüste, Gott. Ja. Ah ja, Gott hat es ja gar nicht gefordert. Ne? Dankeschön. Also, kleine Wörtchen spielen eine weiter. Altar, aber noch ein Wort. Das ernste Wort in Hebräer 13, Vers 6.
18, Vers 6. Da stimmt etwas nicht, warte mal. Ja, danke, ich hab's, dank Gott. Das Wort finde ich schon. Ah, eigenartig. Vers 10 lesen. Muss nicht 6 heißen. Komm wieder. Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Was für eine Hütte ist da gemeint? Die Stiftshütte. Also levitischer Priesterdienst. Nach dem Buchstaben des Gesetzes. Von was haben die kein Recht? Solange sie diesem fleischernen Gebot und so weiter, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit, so, angeordnet durch heilige Engel. Muss gerade weiterfahren. Jakobus schreibt, ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. So etwas kann ich in dem Zusammenhang nur sagen, bekleidet mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wisset ihr nicht, Korinther, dass ihr den Kosmos richten werdet, Engel und Menschen? Das Gesetz nach ihrer Meinung zum Leben gegeben, ne, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Also seinen heiligen Engeln legt er Irrtum zur Last. Unheimlicher Irrtum. Gott kann ihnen keine Sünde, keine Übertretung zur Last legen. Sie gesamthaft sind der erstgeborene Sohn Gottes, die Engelwelt, und wir sind der Jüngere. Wir sind die großen Sünder. Und das sind die, die sagen können, wir haben noch nie eines deiner Gebote übertreten. Und meinten, wenn wir dieses Gebot, das für sie galt, auf Israel legen, dann kann sie nicht fehlen, nur muss dem heilsteigen Volk Israel noch mit Zorn und Tod und Verdammnis noch gedroht werden. Also, kein Recht von dem Altar zu essen. Das heißt, von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Ich kann nur immer wieder sagen, dass Gott solche Dinge uns zeigt, Zusammenhänge, die fast zu sagen, je frömmer ein Mensch ist, umso weniger sowas wahrhaben will, ne? Ja. Und so weiter. Uns offenbart, das sind Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, die keines Menschen Herz gekommen sind, die Gott einfach denen offenbart, die ihn lieben, und für mich das Wichtigste in diesen brennenden Fragen und Grundsätzen Gottes ist, weil wir jetzt ganz am Ende der Ausreife von Weizen auf einer Seite und Unkraut auf der anderen Seite, und für uns drittens noch letzte Ausreife Tage, Monate, vielleicht noch Jahre für die Gemeinde Jesu, letzte Ausreife als Gerste. Gerste, die erste Ernte bei Passa. Ein Lamm wird geschlachtet und eine Garbe wird dargebracht. Passa. Und dann die ungesäuerten Brote. Wir sind sind die ungesäuerten Brote. Das eine Brot, wir die vielen. Ein Brot, ein Leib. Gerstenbrot, Gerste. Deshalb, weil es soweit ist, das ist für uns die innere Antwort und die innere Erkenntnis der gegenwärtigen Stunde, wie weit die vorgerückt ist, dass Gott solche Tiefen Gottes in ein Licht stellt, das wir erschrecken. Aber genau klar sehen. Sind wir nur beim Altar. Aber der Altar, der ist dann auch der, der bestätigt, dass alle Gerichte Gottes gerecht sind. Ah ja. Wenn der Altar alle Gerichte trägt, ne? Und alle Gerichte heiligt, also die Liebe Gottes trägt alle Gerichte, heiligt alle Gerichte, und der Altar ist größer als die Opfergabe, also ist die Liebe Gottes zum Glück größer als alle Gerichte Gottes zusammen. Ja. Denen offenbart Gott das einfach, denen, die ihn lieben. Wunderbar.
Ja, und die Liebe, die Liebe rühmt sich der Gerichte.
Aha, also, jawohl, jetzt kommt, ja, das gehört noch dazu, danke. Ja. Also, ein unbarmherziges Gericht wird den, die treffen, die nicht Barmherzigkeit geübt haben. Ne? Und jetzt kommt, aber die Liebe aber rühmt sich nicht wieder das Gericht, sondern die Liebe rühmt sich des Gerichtes. Stimmt mit dem Wort überein, da in Offenbarung, Altar, hier, Altar, Offenbarung 16, Vers 7 und Offenbarung 6, Vers 4. Offenbarung 16, Vers 7, spricht der Altar, deine Gerichte, o Gott, sind gerecht. Also wenn die Liebe Gottes das Urteil hat, nicht? Dann wissen wir, also alle Gerichte Gottes ändern an der Liebe Gottes zu allen Gerichteten gar nichts. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Altar, Sühnedeckel. Schlagen wir auf Römer 3, Vers 25. Vers 23, und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt, umsonst, also nicht im Sinn wertlos, sondern, das sagt man auch umsonst, ne? Sondern geschenkweise müssen wir lesen. Ja. Geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, bitte. In Christo Jesu schließt alles Kosmische aus. Ob Jude oder Grieche, ob Israelite oder Heide, ob Beschnittener oder Vorhaut und so weiter, spielt in Christo Jesu gar keine Rolle mehr. Alles, ja, nichts mehr. Keinen Rechtsanspruch mehr. Und jetzt? Durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott, Jesus Christus, dargestellt hat zu einem Sühnedeckel, Anmerkung B, das Wort Gnadenstuhl, verwirrt wieder, nimmt uns den Blick auf das, was es geht. Ne? Den Sühnedeckel auf der Bundeslade, das ist reines Gold, reines Gold. Welchen Gott dargestellt hat zu einem Sühnedeckel durch Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Naja, wenn Gott gar nicht zurechnet. Ne? Ja, warum? Warum muss dann Jesus Christus noch vergeben? Und Gott, wenn Gott gar nicht zurechnet? Wenn mir einer so und so viel schuldig ist und ich rechne es ihm gar nicht an, ich mache ihm, stelle ihm keine Rechnung, nicht? Also ich habe eine Riesenarbeit geleistet für jemanden und der wartet, bis die Rechnung kommt, kommt gar keine Rechnung. Vielleicht ruft er mal an, wenn er anständig ist und sagt, wann kommt die Rechnung bald? Ja. Und ich sage, ja, habe gar nicht im Sinne, eine Rechnung zu stellen. Ne? Dann rechne ich ihm das gar nicht zu. Ja, was brauche ich dann noch zu vergeben? Ja, na ja. Rechne das Gesetz etwa nicht zu? Ja. Bis aufs Herrchen. Ne? Rechne das Gesetz. Um der Engel willen, um des Gesetzes willen muss vergeben werden. Ne? Alles, alles. Gott ist den heiligen Engel gegenüber hundertprozentig gerecht und den nach rechts gerecht, nach links gerecht, vollkommen, wunderbar. Dann haben wir Brief aufgeschlagen haben, noch das Wort in Römer 3, das wir angeführt haben, nur das, was wir noch gesehen haben. Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also, bezeugen uns, wenn wir es richtig lesen, dass wir ohne Gesetz und Propheten Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben, Achtung, nicht an Jesum, sondern Achtung, Gerechtigkeit Gottes aber durch Glauben, Jesu Christi, durch seinen Glauben. Das sind so wunderbare Kleinigkeiten. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Aha. Zwischen wo und wem ist kein Unterschied? Zwischen Beschneidung und Vorhaut, zwischen Juden und Griechen und so weiter. Vor Gott. Ja? Also in Christo Jesu. Dann haben wir 9 erscheint der dann, da ist dann Sühnedeckel übersetzt. Dann haben wir ja den Schaubrottisch, den Leuchter, den Räucheraltar, den Stab Aarons, die Gesetzestafeln, alles. Vom Vorhang im Tempel haben wir schon etliches beachtet. Dann die Säulen, alle Tragelemente in der Stiftshütte sind Akazienholz. Haben wir gelernt, das Holz der Sünde. Säulen und Riegel und Bretter und Pfosten müssen tragen können. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Der kann viel lieben, viel tragen und ertragen, sogar alles. Im Tempel Salomos waren die Säulen, die beiden Achim und Boas genannt, aus Erz im Jordan unten gegossen. Erz, eherne Schlange, Schlange heißt im Hebräischen Nechesh, und Erz heißt Nechesh, und dann einfach noch den letzten hebräischen Buchstaben angehängt, das Taf. Dann wird die Schlange verwandelt in eine eherne Schlange. Und wen stellt die eherne Schlange dar? Den zur Sünde gemachten Heiligen Gottes. Also, ob Akazienholz, heißt ehemalige Sünder. Ehemalige Sünder, denen Gott viel vergeben musste, ja, um des Gesetzes willen. Und ihnen ja alles nicht zugerechnet hat. Sind vollendet in der Liebe, denn die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und bei Salomo die Tragelemente, die beiden Säulen von Erz, Nechesh, Nechesh. Ja. Ganz gewaltig. Genau die Schlange, die unzähligen tödlichen Bisse verteilt hat. Was geschieht da? Da lässt sich Christus zum Letzten, als er zum Verachtetsten und Letzten geworden ist, hat er die Schlange erstarren lassen. Und hat den Tod verschlungen in Sieg, ins Gegenteil verwandelt. Und wer jetzt zur ehernen Schlange, zur Sünde gemachten Heiligen Gottes aufsieht, ist gerettet. Dann das Silber und das Gold und die Edelsteine im Heiligtum, Brustschild, wir dürfen noch an die Dinge kurz erinnern, das sind Gegenstände und Raumteile, Bauteile und jetzt die Opfer- und Speisevorschriften. Stichwort Sauerteig oder ungesäuert. Oder Salz. Also bitte, gesäuert ja nicht verwechseln mit gesalzen. Und ungesäuert ja nicht meinen, das sei ungesalzen. Aber die Matzen bei den Juden, die sind auch ohne Salz. Nein, es handelt sich um den Sauerteig, der da die Rolle spielt. Und Paulus sagt, uns fege den alten Sauerteig aus. Ich habe hier schon einmal gesagt, bei Paulus ist der alte Sauerteig das Gesetz, nach Galater, was, glaube ich, 4. Ja, zählt er die Dinge des Gesetzes auf und sagt dann ein wenig Sauerteig, verdirbt die ganze Masse. Ja, ein wenig Gesetz in das Evangelium der Herrlichkeit Gottes hineingeimpft, verborgen, wie das Weib, nicht? Ein wenig Sauerteig, da schnell rein verborgen, die gute 3 Maß Mehl und schon ist das Ganze wieder göttlich geladen. Hier, wie wunderbar nun das Gesetz schon die Dinge auch prophetisch vorausgesehen hat. Während denn bei dem, was Paulus für uns reserviert, mit Beschlag gelegt hat, die erste Festordnung Passa und ungesäuerte Brote. Gilt es, feget den alten Sauerteig aus und nachher, denn ihr seid eine ungesäuerte Masse nach dem inneren neuen Menschen. Und dann spricht er aber noch von dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer, hütet euch vor dem Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit. Das ist dann das ganz Negative, Widergöttliche. Ja. Kommt die zweite Festordnung, Fest der Sabbate, während Gott selber durch Jesus Christus Schlachten eines Lammes, Weben einer Erstlingsgabe durch den Priester erfüllt hat auf Golgatha, das eine Lamm geschlachtet durch die hohen Priester zu Ende kommen, obwohl wir erst unterwegs sind, Sauerteig. Jetzt kommt aus Passa ein Lamm schlachten ohne Fehl und Sauerteig weg, ungesäuertes Essen. Kommt 7 Sabbate später, das Fest der Sabbate, war im Neuen Testament am Pfingsten, also Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Und was lesen wir da? Im Gesetz. Die mehreren Brote, die da gebacken und geopfert oder dargestellt werden sollen, die sollen gesäuert sein. Die müssen gesäuert sein. Ja. Wir begreifen, dass man ihrem Bruder mal geschrieben hat, du Bruder Müller, also das stimmt etwas nicht. Jetzt da ausgerechnet, da am Fest der Sabbate, ne, muss das Brot gesäuert werden. Aber dem konnte ich zurückschreiben, weil ich zum Glück das vorher mich auch schon da angestoßen hatte, ne, den Herrn um Verständnis gebeten hatte. Na ja. Was waren denn die in Jerusalem? Die 12 und alle die 10.000 gläubigen Juden, gläubig an den Herrn Jesus und Eiferer für das Gesetz. Wusste das der Geist Gottes schon vorher? Natürlich. Prompt. Gesäuertes Brot. Gesäuertes Brot. Ja, stimmt das mit Paulus überein? Ja. Sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, da ist Christus für euch selbst gestorben. Wenn ihr das noch tut nach dem Gesetz und meint, das sei noch nötig, ein wenig Sauerteig, dort ihr habt die ganze Masse. Was ist das Gesetz? Das ist der alte Sauerteig. Veraltet haben wir gelesen. Ja. Aber vielleicht die Tragik einer ganzen Menschheitsgeschichte. Aber Gott wusste warum. Gott wusste warum. Ja. Wir schließen für heute, ja, Sauerteig ist ja negativ, wir ungesäuert. Ja, und was ist mit dem Salz? Jedes Opfer muss mit Salz gesalzen werden. Ja. Und das schreibt Paulus von uns. Eure Rede sei allezeit in Gnade, jetzt fahre ich weiter, aber bitte nicht fade, ne? Sondern mit Salz gewürzt. Mit Salz gewürzt. Ja. Und ich denke, was wir heute Abend lesen und reden durften, war auch ein wenig mit Salz gewürzt. Und wenn wir denken, Manna, Himmelsgetreide, Brot der Starken, also das, was die Engel von Gott als Speise zugeteilt bekommen haben, aß der Mensch, und dann die Bedeutung der Schaubrote und so weiter. Aber jetzt wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ganz wunderbar, und ich sehe es sogar so, dass genau die Dinge des Gesetzes, ja, jetzt verstehen wir den David sogar weitgehend, weil der Geist Christi in ihm wohnte und die Worte bewirkte, wird er genannt der Mann nach dem Herzen Gottes, ja, weil Jesus, der Geist Jesu Christi schon in ihm wirkte. Ne? Denn der Mann nach dem Herzen Gottes heißt Jesus Christus. Und er ist dem Fleisch nach, ja, aus dem Samen Davids. Und deshalb lesen wir jetzt noch abschließend die wunderbaren Worte, was ist, vielleicht 2. Samuel. Die Worte werden mir immer wunderbarer. Zweiten Samuel 23. Das zweitletzte Kapitel. die ersten Verse. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, oder Spruch Davids, der Sohn Isais. Und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. David hat ja auch Musikinstrumente noch erfunden. Und der Liebliche in Gesängen Israels. Und jetzt. Der Geist Jehovas hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Also, und dieser Geist, der in ihm war, der durch ihn geredet hat, der hat natürlich auch bei ihm schon die tötenden Buchstaben des Gesetzes schon verwandeln können in Geist und Leben. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels, zu mir geredet. Aha. Was hat David für einen Fels sich vorgestellt? Nicht nur den, den Mose geschlagen hat, sondern da wusste er, der Herr, ja, mit dem Mose von Angesicht zu Angesicht redete, außerhalb des Lagers. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels, zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottesfurcht. Oh, ist das wunderbar. Gibt's außer Jesus Christus einen Herrscher? Hat es je einen gegeben oder gibt es einen, wird es einen geben in Gottesfurcht? Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Aber Jesus Christus, ein Herrscher in Gottesfurcht. Und das war der greise David geworden. Ein Herrscher in Gottesfurcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen spross das Grün aus der Erde. Und Grün, haben wir gelernt, ist nicht nur die Farbe der Hoffnung, sondern, und nicht nur neuen Lebens, sondern die Farbe des unauflöslichen Lebens. Des Lebens, das in Christo Jesu ist. Spross das Grün aus der Erde. Soweit.
Weiteres Band. Leer.